Galadon war so überrascht, dass er ihn losließ. Raoden taumelte vorwärts und versuchte, sein Gleichgewicht wiederzuerlangen, fiel dann jedoch direkt in den Tümpel. Dilaf griff um die Prinzessin und hielt ihr seinen Dolch an den Hals. Eventeo riss erschrocken die Augen auf. Hyrathen sah, wie die Klinge Sarenes Haut ritzte. Er dachte an Fjorden. Er dachte an die Arbeit, die er geleistet, die Menschen, die er gerettet hatte. Er dachte an einen kleinen Jungen, der begierig gewesen war, seinen Glauben unter Beweis zu stellen, indem er Priester wurde. Einheit. »Nein!« Hyrathen wirbelte herum und versetzte Dilaf einen Fausthieb mitten ins Gesicht. Dilaf geriet einen Augenblick ins Schwanken und ließ überrascht die Waffe sinken. Dann blickte der Mönch wutentbrannt empor und hieb mit dem Dolch auf Hyrathens Brust ein. Das Messer glitt an Hyrathens Rüstung ab und kratzte wirkungslos an dem bemalten Stahl entlang. Entgeistert starrte Dilaf den Brustharnisch an.
»Aber diese Rüstung ist nur zum Schein!«
»Ihr solltet mittlerweile eines wissen, Dilaf«, sagte Hyrathen, der den gepanzerten Unterarm hob und ihn auf das Gesicht des Mönches niedersausen ließ. Obwohl das unnatürliche Knochengewebe Hyrathens Faust widerstand, gab es unter dem Stahl ein befriedigendes Knirschen von sich.
»Nichts, was ich tue, ist nur zum Schein!«
Dilaf stürzte zu Boden, und Hyrathen zog das Schwert des Mönches aus der Scheide.
»Lasst eure Schiffe in See stechen, Eventeo«, brüllte er. »Fjordens Truppen kommen nicht zum Erobern, sondern um ein Blutbad anzurichten. Tut etwas, wenn ihr euer Volk retten wollt!« »Hohen Domi«, fluchte Eventeo und schrie nach seinen Generalen. Dann hielt er inne. »Meine Tochter, ich werde dem Mädchen helfen«, fuhr Hyrathen ihn an. »Rettet euer Königreich, Narr!«
Die Dakora konnten sich zwar unnatürlich schnell fortbewegen, doch von einem Schock erholten sie sich nicht rascher als gewöhnliche Menschen. Die Verblüffung, welche die Mönche lähmte, verschaffte Hyrathen ein paar lebenswichtige Sekunden. Er hob das Schwert empor und stieß Sarene auf eine schmale Gasse zu. Dann blockierte er selbst den Eingang. Das Wasser hielt Raoden kühl umschlungen. Es war lebendig. Und er konnte hören, wie es in seinen Gedanken nach ihm rief.
»Komm«, sagte es, »ich bringe dir die Erlösung.«
Es war wie ein trostreicher Elternteil. Es wollte ihm die Schmerzen und den Kummer nehmen, genau wie seine Mutter es einst getan hatte.
»Komm«, forderte es, »du kannst endlich aufgeben.« »Nein«, dachte Raoden, »noch nicht.«
Die Fjordella hatten die Elantria vollständig mit Öl übergossen und bereiteten anschließend ihre Fackeln vor. Währenddessen bewegte Shuden die ganze Zeit über die Arme, hochdiszipliniert in kreisförmigen Mustern, ohne jedoch die Geschwindigkeit zu steigern, wie er es in der Fechtstunde getan hatte. Lokel fragte sich allmählich, ob Shuden gar keinen Angriff plante, sondern sich nur auf das Unvermeidliche vorbereitete. Da bewegte Shuden sich auf einmal blitzschnell. Der junge Baron sprang vorwärts und wirbelte wie ein Tänzer herum, wobei er eine Faust durch die Luft sausen ließ und einem der singenden Kriegermönche einen Hieb mitten gegen die Brust versetzte. Man hörte ein lautes Knacken. Dann wirbelte Shuden erneut herum und schlug dem Mönch ins Gesicht. Der Kopf des Dämons drehte sich vollständig und seine Augen quollen hervor, als das unnatürlich verstärkte Genick brach. Und Shuden tat das alles mit geschlossenen Augen. Ganz sicher konnte Lokel sich zwar nicht sein, aber er glaubte, noch etwas anderes erkennen zu können. Ein leichtes Leuchten, das Shudens Bewegungen im Schatten der Morgendämmerung hinter sich herzogen. Lokel stieß einen Schlachtruf aus, wenn auch mehr, um sich selbst Mut zu machen, als um seinen Feinden Angst einzujagen. Dann packte er das Tischbein und schlug damit auf einen Soldaten ein. Das Holz prallte am Helm des Mannes ab, aber der Schlag war kräftig genug gewesen, um ihn einen Augenblick zu lähmen. Lokel ließ seiner Attacke einen festen Hieb ins Gesicht folgen. Der Soldat fiel zu Boden und Lokel ergriff die Waffe des Mannes. Jetzt hatte er ein Schwert. Er wünschte nur, er wüsste auch, wie man damit umging. Die Dakora waren schneller, stärker und widerstandsfähiger, aber Hyrathen war entschlossener. Zum ersten Mal seit Jahren befanden sich sein Herz und sein Verstand in Einklang miteinander. Er fühlte sich von einer Macht beseelt, der gleichen Kraft, die er am Tag seiner Ankunft in Arelon verspürt hatte, als er sich noch sicher gewesen war, die Bewohner des Landes retten zu können. Er hielt die Dakora auf, wenn auch nur knapp. Hyrathen mochte kein Mönch aus Dakor sein, aber er war ein meisterhafter Schwertkämpfer. Zwar mangelte es ihm im Vergleich mit seinen Gegnern an Stärke und Geschwindigkeit, aber das glich er durch seine Geschicklichkeit aus. Er ließ das Schwert durch die Luft sausen und stieß es einem Dakora in die Brust, direkt zwischen zwei Knochenwülsten hindurch. Die Klinge glitt an den vergrößerten Rippen vorbei und traf den Mann mitten ins Herz. Der Dakora keuchte auf und stürzte zu Boden, während Hyrathen das Schwert aus der Wunde zog. Die Kampfgefährten des Mönches zwangen Hyrathen jedoch, sich zur Verteidigung in die Gasse zurückzuziehen. Er konnte spüren, wie Sarene in seinem Rücken entlang stolperte und sich den Knebel aus dem Mund zog.
»Es sind zu viele«, rief sie, »ihr könnt sie nicht alle bekämpfen!«
Sie hatte recht. Glücklicherweise ging eine Welle durch die Gruppe von Kriegern und Hyrathen hörte Kampfgeräusche von der anderen Seite. Eventeus Ehrenwache beteiligte sich an der Auseinandersetzung.
»Kommt schon«,
sagte Sarene und zog ihn an der Schulter. Hyrathen riskierte einen Blick nach hinten. Die Prinzessin deutete auf eine angelehnte Tür des Hauses neben ihnen. Hyrathen nickte und kämpfte einen weiteren Angriff nieder. Dann drehte er sich um und rannte los. Raoden tauchte aus dem Wasser auf und japste reflexartig nach Luft. Galadon und Karata sprangen überrascht zurück. Das kühle blaue Nass strömte von Raodens Gesicht. Es war kein Wasser, sondern etwas anderes, etwas dickflüssigeres. Er achtete jedoch nicht weiter darauf, sondern kroch aus dem Tümpel.
»Sule«,
flüsterte Galadon entgeistert. Raoden schüttelte den Kopf, ohne ihm antworten zu können. Sie hatten erwartet, dass er sich auflöste, denn sie begriffen nicht, dass der Tümpel ihn nicht gegen seinen Willen in sich aufnehmen konnte.
»Er kommt«,
keuchte er schließlich und kam unsicher auf die Beine. Trotz Lukeels leidenschaftlicher Attacke und Shudens kraftvollen Angriffs standen die anderen Männer aus Kae bloß da und sahen dem Geschehen wie betäubt zu. Lukeel kämpfte verzweifelt gegen drei Soldaten. Er war bisher nur am Leben geblieben, weil er sich mehr duckte und davonlief, als tatsächlich anzugreifen. Als man ihnen endlich zu Hilfe kam, geschah das von unerwarteter Seite, von Seiten der Frauen. Etliche von Sarenes Fechterinnen schnappten sich Holzstücke oder zu Boden gefallene Schwerter und folgten Lukeel. Sie stießen kontrollierter und geschickter zu, als Lukeel es jemals vermocht hätte. Die Wucht ihres Angriffs wurde noch dadurch verstärkt, dass sie das Überraschungsmoment auf ihrer Seite hatten, und kurzzeitig glaubte Lukeel, sie könnten sich tatsächlich befreien. Dann fiel Shuden. Er schrie auf, als ein Schwert in seinen Arm schnitt. Sobald der Yindo in seiner Konzentration gestört war, bedeutete das auch das Ende seines Kriegstanzes, und ein einfacher Schlag auf den Kopf machte ihn kampfunfähig. Als nächstes fiel die ehemalige Königin Eshen, der ein Schwert durch die Brust gerammt wurde. Ihr markerschütternder Schrei und der Anblick des Blutes, das ihr Kleid hinabströmte, ließ die anderen Frauen die Nerven verlieren. Sie blieben stehen und ließen ihre Waffen fallen. Lukeel musste eine lange Wunde am Oberschenkel einstecken, als einer seiner Gegner merkte, dass er nicht die leiseste Ahnung vom Umgang mit seiner Waffe hatte. Lukeel schrie vor Schmerz auf und fiel, sich das Bein haltend, auf das Kopfsteinpflaster. Der Soldat machte sich noch nicht einmal die Mühe, ihn umzubringen.